Und wir haben da ein Pferd, das dürfen wir nicht auf eine Weide geben, das an diesen Fluss grenzt, weil der schwimmt dann auf eine Insel und von dieser Insel dann weiter und landet dann irgendwann bei irgendeinem Bauern ganz weit weg. Und dann kriegen wir wieder einen Anruf. Euer Pferd ist schon wieder da. Also sie
Ist
können
das schon
wirklich
mal
verschwinden.
passiert?
Ja, das ist schon öfter passiert, leider. Wir haben ein paar Pferde, die wir nicht auf alle Felder stellen können.
Hallo und herzlich willkommen bei Fiesland. Ich bin Lara, lebe mit meinem isländischen Mann in einem kleinen Dorf in Island und rede hier nicht nur über die schönen Seiten Islands, sondern auch darüber, was hier so richtig fies sein kann. Wenn du Island lieber durch die rosarote Brille siehst, dann ist dieser Podcast nicht der richtige für dich, denn hier gibt es ab und zu eine kleine Realitätsklatsche und meine durchaus subjektive Meinung.
So, Freunde, heute spreche ich mit Sophie. Sophie ist aus Österreich und lebt und arbeitet auf einer Pferdefarm im Süden Islands. Heute kommen also alle Pferdeliebhaber auf ihre Kosten. Ich kenne mich ja mit Pferden selbst nicht so gut aus, deswegen kann ich das Thema immer nicht so gut bedienen auf Social Media. Von daher ist es also perfekt, dass ich heute eine Expertin an meiner Seite habe. Sophie, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich mich auch sehr.
Bevor wir richtig in das Gespräch einsteigen, du weißt, was kommt. Die erste Frage: Was verbindest du mit Island?
Mit Island, ja, für mich war es immer das Pferd als allererstes. Aber mittlerweile ist es für mich viel mehr. Also die Natur und die Freiheit, würde ich jetzt mittlerweile sagen.
Ich muss auch sagen, ich schätze so diese Weite an Island sehr.
Ja, genau, dieses Endlose. Und gerade wenn man eben in meinem Fall mit einem Pferd durchs Hochland reitet, finde ich, gibt es nichts mehr, was in Freiheit quasi ähnelt wie das.
Das klingt gut. Wie bist du denn überhaupt nach Island gekommen?
Ja, also ich habe mir schon als Kind gewünscht, mit den Pferden über das Hochland zu reiten. Und habe es mir dann mit 18, ja, habe ich es mir dann erfüllt und habe mir eine Reise geschenkt selbst, in der ich dann Island vom Norden nach Süden mit dem Pferd eben überquert habe. Und nachdem war für mich klar, das war es noch nicht. Ich muss unbedingt wiederkommen. Und ich habe dann im darauffolgenden Sommer einen Job hier im Süden bekommen, in so einem Pferdetourismus eben, in diesen langen Touren. Und bin dabei geblieben. Bin dann jeden Sommer wiedergekehrt, bis mich dann die Liebe wirklich daher verschlagen hat. Ja.
Spannend. Bevor wir da weitergehen, deine erste Reise nach Island, bist du alleine gekommen oder war
Ja.
jemand mit dir?
Ja, ich war tatsächlich alleine. Ich war 18 oder gerade 19 und bin alleine hergereist. Und ich kann mich noch erinnern, wie meine Eltern gesagt haben, ja, aber du musst ja aufpassen, weil ganz alleine und mitten in der Nacht ankommen. Aber es ist ja nicht, wird ja nicht dunkel. Es war Juli und um 3 in der Früh war Tageslicht quasi. Und demnach finde ich, für Alleinreisende ist Island wirklich eigentlich ein sehr tolles Land.
Ja. Dem stimme ich nur zu. Es ist ja auch eines der sichersten Länder oder nach Global Peace Index ja sogar oft das sicherste Land, fast Jahr für Jahr gewählt. Und von daher, wer mal eine Soloreise machen möchte und sich nicht so richtig traut, vielleicht, ich würde auch sagen, Island ist auf jeden Fall ein guter Start da. Es ist natürlich ein teures Land, aber wenn man jetzt per se solo reisen möchte, bietet sich Island an.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mir auch für die ganzen Pferdeleute, die zu uns in Touren kommen, wir haben sehr viele alleinreisende Frauen vor allen Dingen. Und man hat sofort ein Thema irgendwie. Man ist so der gleiche Schlagmensch, so vom Gefühl her. Also als Pferdemenschen, alle haben dieses Thema, die Natur. Und es findet sich eigentlich immer sofort jemand zum Reden oder so. Man ist jetzt nie wirklich alleine, wenn man das nicht will. Wenn man will, kann man natürlich schon. Aber ja.
Ich habe zum Beispiel ja die Ringstraße einmal alleine umrundet und da war ich dann natürlich alleine, aber ich fand das auch okay, weil meine bessere Hälfte schätzt jetzt auch nicht so unbedingt jeden Wasserfall in Island und muss das nicht alles so bereisen und sehen. Und von daher war das für mich tatsächlich auch einfach besser, das alleine zu machen. Dann konnte ich mir überall so viel Zeit lassen, wie ich wollte und Also es war richtig cool.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich hatte auch zu keiner Zeit irgendwie Angst oder so.
Nein, ich habe auch noch nie Angst gehabt auf Island. Zu Hause in Österreich aber schon.
Ja, ich in Deutschland auch, gerade wenn man abends alleine nach Hause geht.
Ja, total. Dem stimme ich auf jeden Fall zu.
Ich habe noch eine Frage zu deiner Hochlandüberquerung. Jetzt ist es ja so, dass das Hochland nicht sehr erschlossen ist. Also für die, die das nicht wissen, es gibt ja gar keine wirklichen Orte im Hochland, sondern Island ist ja eher an den Küsten besiedelt. Wie komfortabel war das jetzt, das Land einmal zu durchqueren und dann auch noch auf dem Rücken von Pferden?
Ja, also mittlerweile habe ich das Land ja schon öfters durchquert, übers Hochland mit Pferd. Und naja, man darf sich jetzt natürlich nicht vorstellen, dass da jetzt ein großer Luxus oben ist. Aber es gibt so Hütten und es sind eben so Schlafsaalunterkünfte. Und es ist ein bisschen zurück zum Ursprung, aber ich persönlich mag das ganz gerne. Was ich nicht mache, ist Zelten. Das habe ich nur einmal ausprobiert und mache es sicher sogar nie wieder. Das ist nicht meins. Aber solange ich meine Wand habe, ist alles gut. Ja, und es wird ja irgendwie dann so ein bisschen cozy, wenn wir alle zusammen in der Hütte sind und wir erleben ja alles irgendwie so gemeinsam. Und wir haben auch Touren in den Lowlands eben. Und ich finde aber, dass man in den Highlands noch mehr zusammenwächst und die Leute noch mehr kennenlernt. Das ist irgendwie noch ein Spur größeres Abenteuer, würde ich sagen.
Wie ist das, wenn man mal Pipi muss?
Ja, das schönste Klo der Welt. Man sucht sich halt einen schönen Platz aus. Also man wird mit der Zeit dann da recht, wie soll ich sagen, ja, man gewöhnt sich an alles. Aber ja, so schlimm finde ich es jetzt nicht. Also groß sollte man halt nicht müssen, wenn ich das so sagen darf. Aber dafür haben wir am Abend ein Klo, das haben wir immer. Das ist jetzt kein Problem.
Gut, gut. So, du bist dann zurückgekommen, um Reittouren als Guide zu begleiten und sagtest gerade, dass du dich dann verliebt hast.
Ja, also.
Erzähl mir mehr.
Es war so, dass ich am Anfang eben, also wir haben, ich habe als Staff hauptsächlich mitgearbeitet, also wir unterteilen bei den Größen, zumindest jetzt unsere Firma unterteilt ein bisschen bei den großen Reittouren unter. Wir haben einen Guide, der ist zuständig für alle Gäste quasi, das mache ich jetzt mittlerweile auch schon seit Jahren, aber begonnen habe ich natürlich eher so als Helferlein. Also ich war hauptsächlich Helferlein für die freilaufende Herde, die wir damit haben. Und am Anfang habe ich eben nur die Pferde und die Natur und die Freiheit gesehen und nichts anderes. Und nach 4 Jahren habe ich dann mich mal so weiter umgesehen und plötzlich den Sohn des Farmers eben irgendwie, ja, näher
ins Visier genommen.
Ja, sagen wir mal so. Und wir haben uns dann verliebt und ich war gerade im letzten Jahr meines Bachelors Lehramt und habe dann beschlossen, nach dem Bachelor ziehe ich nach Island. Und das habe ich durchgezogen, obwohl Covid mittlerweile kam und alles. Aber das habe ich mir eingebildet und das habe ich machen müssen. Und ich bin sehr froh darüber mittlerweile.
Welche Sprache sprecht ihr miteinander?
Mittlerweile Gott sei Dank Isländisch.
Oh, krass.
Ja, aber es hat gedauert. Also ja, es hat mir sehr geholfen mit dem Isländisch, dass wir natürlich, wenn wir jetzt so unterwegs sind, ist es manchmal sehr angenehm, wenn man einfach Isländisch miteinander reden kann, wenn man jetzt was besprechen muss. Weil wir sind ja immer unter Leuten quasi und manchmal gibt es da eben Sachen, die besprochen werden müssen und da ist es halt sehr praktisch, wenn das auf Isländisch vonstatten gehen kann.
Eine Geheimsprache
quasi. Also ein bisschen. Also man ist jetzt nichts, dass wir vor den Gästen halten, wir überhaupt nichts geheim, schon halt im Hochland, weil man muss sich ja verlassen. Manchmal müssen wir Entscheidungen treffen, die wir halt zuerst untereinander treffen wollen. Und dann ist das recht praktisch, so eine Geheimsprache zu haben, irgendwie.
Wie hast du Isländisch gelernt?
Hauptsächlich learning by doing, tatsächlich, weil ja Covid war und ich wollte mir so einen tollen Kurs, aber die waren dann recht limitiert und dann bin ich nicht reinkommen und so. Und dann habe ich es halt, also ich habe Vokabeln über so eine App gelernt und ansonsten habe ich halt irgendwann beschlossen, ich muss jetzt einfach reden. Also auch wenn es mir ganz unangenehm ist und eben mir wahrscheinlich auch noch wie ein Kindergartenkind, komme ich nur so weiter. Und ja, mittlerweile ist es für mich teilweise leichter, auf Isländisch mit den Isländern zu kommunizieren als auf Englisch, weil ich das Gefühl habe, wenigstens ist der Isländer nicht in einer Fremdsprache. Und wenn wir auf Englisch sind, sind wir beide in Fremdsprachen. Genau.
Wahnsinn. Also mir graut es irgendwie ja immer noch so vor dem Schritt.
Ja, ich verstehe dich aber. Also Es ist gerade, das Isländische ist ja so schwer irgendwie, so es schön zu sprechen, sagen wir so.
Von der Aussprache oder von der Sprachmelodie gelingt es mir schon ganz gut. Aber ich habe halt einfach so riesen Bammel, die Sätze zu bilden. Ja. Auch vom Vokabular. Ich glaube, ich habe schon ein ganz gutes Vokabular. Aber die aneinander zu setzen, die Worte, dass die dann Sinn machen, ja.
Ja, ich verstehe dir vor allen Dingen mit dem Ganzen dann im richtigen Fall und bla bla bla. Also es ist für mich jetzt, ich rede sicher nicht grammatikalisch komplett korrekt. Also das weiß ich auch, dass das nicht so ist, aber dass ich da eben noch einen Feinschliff brauche. Aber ja, mittlerweile habe ich mir daran gewöhnt.
Aber es ist ja richtig, genau so lernt man es ja. Das sagen ja auch immer alle, man soll sich nicht so viele Gedanken darüber machen, ob man grammatikalisch richtig spricht, sondern einfach erstmal drauf losreden. Wie lange würdest du denn sagen, von dem Zeitpunkt, dass du die Entscheidung getroffen hast, nur noch Isländisch zu sprechen, wie lange hat es gedauert, dass du dich dann so relativ komfortabel unterhalten kannst?
Ja, komfortabel, das war schon, würde ich sagen, also von dem, dass ich angefangen habe damit, war es sicher ein halbes bis dreiviertel Jahr, so dass ich sage, es ist die Sprache, die ich wählen würde. Aber meine Schwiegermama hat mir sehr geholfen dabei. Die hat halt beinhart wirklich nur mehr Isländisch mit mir geredet. Und das hat, ja, ich würde sagen, ohne ihr hätte ich es nicht so schnell geschafft.
Ja, das ist echt viel wert. Ja. Weil in meiner Schwiegerfamilie ist es auch so, dass sie doch auch eher Englisch mit mir sprechen. So meine bessere Hälfte halt auch. Der hat gar keine Geduld, das Isländisch so zu verwenden, was ich noch bräuchte.
Ja, ich verstehe es. Es ist ja wirklich schwierig. Es war am Anfang wirklich so, dass die Schwiegermama manchmal über meinen Partner drüber gefahren ist und wirklich gesagt hat, du darfst sie jetzt da quasi einmal nicht auslachen oder du darfst nicht quasi da jetzt einfach nur drüber fahren, du musst sie korrigieren und du musst dir die Zeit geben. Und also ich muss echt sagen, ohne ihr, es wäre nicht so schnell gegangen. Auf keinen Fall.
Mega gut, mega gut. Ich muss aber auch sagen, dass doch auch immer mal jetzt häufiger auch eine Frage auf Isländisch an mich adressiert wird und so.
Na bitte, das kommt
dann. Also ich hoffe, ich mache mich und gerade auch jetzt mit Nachwuchs, ich will auch nicht, dass die eine Geheimsprache haben zum Beispiel.
Ja, eben, das verstehe ich. Also bei uns ist ja eher das Gegenteil. Also ich glaube, der Wikinger spricht der Deutsch, soweit ich das mitbekommen habe.
Ja.
Ja, das ist beim Hannes eben nicht so. Der spricht kein Deutsch. Und ich wäre mit unserer Tochter, habe ich schon derzeit eine Geheimsprache. Also ich bin gespannt, wann sich das ändert.
Ja, ihr habt ja vor kurzem Nachwuchs bekommen. Auch noch herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Dankeschön, ebenfalls.
Vielleicht kann ich dich fragen, wie hast du denn Schwangerschaft in Island empfunden? Weil für mich war es ja so, ich würde beim nächsten Mal ein bisschen mehr mich für mich selber einsetzen in der Schwangerschaft. Ich habe mich nicht so gut betreut gefühlt. Wäre jetzt interessant, mal noch eine andere Perspektive zu hören.
Ja, also ich habe dazu ja den Podcast von dir angehört, da war ich selbst noch schwanger, weil es mir ja so interessiert hat. Also es war im Dezember, also es war eigentlich recht knapp, bevor ich mein Kind gekriegt habe. Und ich glaube, ich habe da ein bisschen einen leichteren Ausgang gehabt, weil bei mir das alles recht glatt gelaufen ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie das wäre, wenn ich irgendwie Probleme gehabt hätte in der Schwangerschaft auch oder davor oder wie ich immer. Aber dadurch, dass bei mir das alles so glatt gelaufen ist, war die Schwangerschaft selbst sehr angenehm, muss ich sagen. Also dieses Vertrauen auf die Natur hat bei mir recht gut geklappt. Für mich war dafür dann die Geburt ein anderes Thema. Das war nicht so prickelnd.
Hast du ein Selfos oder ein Reykjavik empfunden?
Ich wollte ursprünglich ein Selfos empfinden, aber meine Fruchtblase war quasi schon, ich weiß jetzt nicht, ob das too much information ist, aber die war eben schon früher, ist sie nicht mehr gestanden und das haben sie in Selfos zu spät rausgefunden und dann habe ich schon gefiebert und dann musste ich nach Reykjavik. Also ich habe dann gar keine Wahl mehr gehabt mit Rettung und allem Möglichen.
Und du hast dich dann in Reykjavik nicht gut aufgehoben gefühlt?
Ja, mein Problem war, dass durch ein paar Fehler hat meine Geburt einfach ewig lang gedauert. Und ich habe 3 oder 4 Schichtwechsel irgendwie gehabt, dadurch, dass ich in Selfoss eben meine Hebamme gehabt habe. Dann in Reykjavik habe ich insgesamt 4 Hebammen gehabt. Und das war für mich ganz schwierig. Und Lachgas, was ja auf Island viel praktiziert wird bei Geburten, war einfach für mich eigentlich nicht das Mittel der Wahl. Aber da war es dann schon zu spät.
Okay. Also, weil ich hatte auch, ich glaube, ich hatte drei.
Ja.
Drei okay. Hebammen. Ja. Und für mich war es nämlich so eine Horrorvorstellung, dass ich von Selfos dann irgendwie nochmal, während die Geburt schon startet, irgendwie ja. nochmal nach Reykjavik verlegt werden muss. Das wollte ich halt überhaupt nicht. Und deswegen habe ich mich von vornherein gleich für Reykjavik entschieden.
Ja, das verstehe. Also,
und ja. ja, Lachgas hat mir auch gar nichts gebracht, aber ja. ja.
Nur ein Trip. Einen ziemlichen Trip hat es mir gebraucht.
Mir ist davon irgendwie schlecht geworden.
Ah, wirklich? Okay. Nein, ich meine, ich war richtig geil. Naja.
Ah, aber wir haben es überstanden.
Ja, und es hat sich ja gelohnt, Gott sei Dank. Im Endeffekt.
Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr mal noch erzählen über eure Farm. Wie kann man sich das so vorstellen? Wie viele Pferde habt ihr? Wie läuft das so?
Ja, also wir haben 200 plus Pferde zurzeit. Ungefähr, wir haben 100 für die Touren, wirklich gut ausgebildete Tourenpferde, die, also denen man wirklich auch vertrauen kann. Und wir haben dann daneben aber auch noch Zucht. Wir züchten auch Pferde und eins unserer Pferde ist vor ein paar Jahren auf der WM gelaufen und so. Also wir züchten recht gute Pferde. Wie stellt man sich das vor? Es ist halt eigentlich so dieser Mädchentraum. Man wacht auf und vorm Fenster steht eine Herde von Pferden. Und ich kann, wenn ich will, natürlich jeden Tag reiten, was ich auch tue. Und wir trainieren die Pferde selbst großteils, aber es ist auf Island auch gang und gäbe, dass man die auch ins Training gibt, auch wenn man es selbst machen könnte, weil die auf den Zucht schauen, dann doch bestimmte Reiter, die das gelernt haben, die Pferde vorführen. Und im Sommer ist es halt sehr arbeitsintensiv, da haben wir wirklich jeden Tag Gäste oder eben irgendwas zum Arbeiten dahingehend. Und im Winter ist es ein bisschen langsamer, aber wir haben jetzt auch im Winter Touren, die wir anbieten. Also seitdem ich nach Island gezogen bin, haben wir beschlossen, das noch aufzustocken. Und ja, also wir haben so circa 4 Monate im Jahr, circa 4 Monate, würde ich sagen, im Jahr haben wir komplett frei, jetzt vom Tourismus her.
Und exportiert ihr auch Islandpferde?
Ja, wir exportieren auch, also fast überall hin, würde ich sagen. Natürlich jetzt die heißen Länder sind jetzt vielleicht nicht so unbedingt, dass man dorthin importiert, aber gerade in Europa, also in der Schweiz sind Pferde von uns und in Schweden und den Niederlanden, Deutschland, Österreich, also wir wirklich, also quasi überall hin. USA haben wir auch viele Pferde, ja.
Ich habe gelesen, dass in 2021 es auch tatsächlich einen Rekord gab mit dem Export von Islandpferden. Also das scheint ja wirklich ein großes Thema zu sein.
Ja, total. Durch Covid eben. Und es haben sich dadurch jetzt auch die Preise sehr verändert auf der Insel. Also für gutes Islandpferd muss man mittlerweile viel mehr ausgeben als noch vor ein paar Jahren.
Was bezahlt man denn für so ein Pferd?
Ja, es kommt total drauf an, was du willst. Aber wenn wir jetzt von einem durchschnittlichen Freizeitpferd reden, würde ich schon mit 7.000 Euro rechnen auf der Insel. Und dann kommt der Export noch dazu. Man kann drunter was kriegen, man kann aber auch ins Unermessliche hochgehen. Also man kann da bis zu ein paar 100.000 Euro auch. Also das ist ja, gibt es kein Ende quasi.
Fällt dir das schwer, wenn die Pferde dann gehen?
Ja, teilweise schon. Wobei, wenn die Pferde, die jetzt über mich verkauft worden sind, da habe ich die Käufer dann auch schon so ein bisschen mehr gekannt, beziehungsweise die Käufer schicken mir sehr oft Bilder und Videos. Also ich weiß dann, dass es dem Pferd gut geht. Das ist für mich wichtig.
Ein Pferd, das einmal die Insel verlassen hat, darf ja nicht zurückkommen. Nein. Falls das jemand noch nicht wusste. Was ist der Hintergrund?
Natürlich, um die Rasse sehr rein zu erhalten. Also das ist natürlich einer der Gründe. Aber auch, wir sind ja Insel und es gibt quasi keine equinen Krankheiten. Also diese Pferde können nicht wirklich krank werden, das, was wir vom Festland kennen. Und die werden auch nicht geimpft. Also wenn wir jetzt von Grippe und Influenza reden und Herpes, was Pferde eben über sie schon geimpft werden, dann brauchen das unsere Pferde nicht. Und damit man den Bestand da eben auch schützt, weil das ist ein bisschen wie so ein Inselstamm quasi, wenn ich da jetzt irgendwelche Bakterien oder Viren reinbringe, das kann sowas, so ein Bestand schnell einmal zunichte machen quasi. Ja. Und deswegen ist auch, ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, aber man darf nicht alle Reizsachen einführen, so wie man das will. Also Ledergegenstände überhaupt nicht. Und alles andere muss desinfiziert oder richtig gewaschen werden, eben weil man das vermeiden möchte, dass Krankheiten eingeschleppt werden.
Spannend.
Ja, das ist schon speziell.
Es gibt ja auch sonst einen recht großen Hype um das Island-Pferd. Was macht denn diese Pferderasse so besonders?
Für mich persönlich haben auf jeden Fall der Charakter und die Stärke, die diese Pferde haben. Sie sind auch klein, wobei sie mittlerweile immer größer gezüchtet werden. Aber sie sind unglaublich stark und unglaublich ausdauernd. Und sie haben einen sehr guten Charakter, also die meisten zumindest. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Und dann ist es natürlich auch die Gangveranlagung zum Tölt und Pass, die so besonders sind.
Keine andere Pferderasse kann tölten, richtig?
Nein, das stimmt nicht ganz, aber ja, es gibt nur ganz wenige. Es gibt zum Beispiel noch den Passo Fino in Südamerika, der töltet, und der Passo Peruano, wobei diese Rassen ja ein bisschen eine andere Art von Tölt haben. Also bei uns geht es mehr um diese ausladernde hohe Bewegung, wohingegen bei anderen Pferden das manchmal so ein Rausschwingen ist quasi der Beine. Ja, also wird halt unterschieden, aber es gibt fast keine Gangpferde, also es ist schon eher die Minderheit der Rassen.
Warum können das nicht alle Pferde?
Ja, also soweit ich das gehört habe, wobei ich da sagen muss, das ist so was man so liest und so, ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern das jetzt wirklich der Wahrheit entspricht, aber sofern ich das weiß, war der Tölt vor Kutschen eben nicht gut zu gebrauchen. Und man hat dann eher Trab, also die Pferde traben lassen und eher mit Trabpferden weiter gezüchtet, wohingegen auf Island das keiner mitgekriegt hat. Und es hat ja auch nicht viele Kutschen hier auf Island gegeben. Das ist auch was ich gar nicht so genau gewusst habe zuerst. Wobei, wenn man sich Island anschaut, macht es schon Sinn, dass es sehr schwierig ist, in so einem Land viele Kutschen fahren zu lassen. Und deswegen haben die Isländer eher den Tölt mehr gezüchtet, weil der zum Reiten viel angenehmer ist. Also viele Pferde über See sind dann halt eher so für den Galopp im Militär gezüchtet worden. Dieser Galopp ist auch ganz angenehm und ist sehr schnell quasi. Fordert nicht ganz so viel Kraft wie der Tölt.
Ich habe mich ja auch in Vorbereitung auf das Gespräch ein bisschen belesen. Okay. Und ich habe ein paar so Fun Facts gefunden über das Island-Pferd und ich wollte da gerne mal einen Fact-Check mit dir machen. Zum einen habe ich gelesen, dass es ein isländisches Namensgebungskomitee gibt, das bestimmt, welche Namen die Pferde tragen dürfen. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Der Name muss isländisch sein oder isländisch konjugiert werden können, ansonsten wird er nicht zugelassen.
Also genau das Gleiche, was für das menschliche Namensgebungskomitee gilt.
Ja, genau, es ist genau das Gleiche. Ich glaube nur ehrlich gesagt, dass es noch ein bisschen strenger ist.
Ist ja irre.
Ja. Genau.
Das heißt, du dürftest jetzt wahrscheinlich kein Pferd Zoe nennen, weil es kein Z im isländischen Alphabet gibt.
Ja, genau. Oder Wörter mit C gibt es auch nicht. Ja. Aber ich weiß, dass ein Pferd im Nachbarhof Yoda getauft worden ist. Das war aber recht spannend, ob das Komitee zulassen wird. Aber man kann es im Isländischen anscheinend konjugieren. Deswegen heißt es jetzt wirklich Yoda. Wie der Meister Yoda. Star Wars.
Cool. Ich habe auch gelesen, es gab Versuche, das Islandpferd mit anderen Rassen im Ausland zu mischen, aber die Nachkommen sind dann meist unfruchtbar. Stimmt das?
Das wäre mir neu. Also hätte ich jetzt nur nicht gehört. Kann sein, aber wäre mir neu.
Okay.
Ja.
Und Islandpferde sind angeblich ausgezeichnete Schwimmer.
Ja, es gibt sogar im Osten, da haben wir gerade vor ein paar Tagen darüber geredet, manche Isländer nennen die Pferde im Osten die Schwimmpferde, weil die haben über die ganzen Flüsse und so und die Fjorde drüber schwimmen können müssen mit Reiter drauf. Also ja, das stimmt. Wir haben sogar ein Pferd, wir sind ganz nah gelegen an diesem riesigen Fluss Þjórsá, es ist der längste Fluss Islands. Und wir haben da ein Pferd, das dürfen wir nicht auf eine Weide geben, das an diesen Fluss grenzt, weil der schwimmt dann auf eine Insel und von dieser Insel dann weiter und landet dann irgendwann bei irgendeinem Bauern ganz weit weg. Und dann kriegen wir wieder einen Anruf. Euer Pferd ist schon wieder da.
Also, ist das schon mal passiert?
Ja, das ist schon öfter passiert, leider. Wir haben ein paar Pferde, die wir nicht auf alle Felder stellen können.
Ich wurde auch mal im Hotel gefragt nach Wildpferden und ich bin mir aber sicher, dass so gut wie alle Pferde, die man am Straßenrand sieht, jemandem gehören in Island. Ja. Okay. Ja. Die Frau hat mir nämlich erzählt, der Guide hätte gesagt, es gibt Wildpferde und soweit ich weiß, gab es mal eine kleine Herde Wildpferde in Island, aber mittlerweile ist es
ja. Mittlerweile gibt es ein Gesetz, die müssen alle gechippt werden innerhalb des ersten Jahres. Also wenn es jetzt noch Wildpferde gibt, dann ist es illegal.
Ich habe ja bisher 2 Begegnungen gehabt mit Islandpferden.
Mhm.
Ich bin ja nicht so ein Pferdemädchen.
Mhm.
Ich habe mal, ich glaube in der 2. Klasse, ich war 8 Jahre, da war ich ab und zu mal reiten. Ich habe aber immer schon extrem großen Respekt gehabt vor den Tieren. Mhm. Und dann waren wir mal auf einem Ausritt. Und da ist ein Fahrrad gekommen, Fahrradfahrer, und das Pferd hat sich extrem erschrocken und mich abgeworfen. Das war für mich nicht so cool.
Mhm.
Ich weiß, danach muss man wieder aufsteigen. Ich habe das auch probiert, aber wie gesagt, da ich das vorher schon nicht so gefühlt habe, kam das irgendwie nicht so richtig auf bei mir, die Pferdeliebe. Und dann in Island war es so, dass ich in meinem ersten Sommer hier in 2013, da hatte ich eine Freundin, die kannte irgendwie jemand auf einer Farm und da sind wir hingefahren und sie wollte eine Reittour machen mit dem Sohn dort und mit mir. Und ich sage, ja, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und sie meint, naja, bist du schon mal geritten? Ich sage, ja, vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Und sie sagt, ja, ist doch kein Problem, das Islandpferd ist ganz toll und das kriegst du schon hin. Dann haben die mich auf das Pferd gesetzt und wollten mit mir ausreiten. Ich wusste ja nicht mal, wie ich das Pferd von der Koppel runterkriege, ne? Und dann soll da noch die Straße überqueren, das habe ich nicht geschafft. Wenn du da auf dem Pferd sitzt und wirklich keinen Plan hast, was du machen sollst, es ist wie im Auto zu sitzen und nicht zu wissen, wie man losfährt.
Ja, das stimmt. Würde ich auch so beschreiben.
So habe ich mich gefühlt und dann habe ich aber das nochmal probiert und da war es dann eine geführte Tour. Und das muss ich sagen, das war echt schön. Da haben wir auch den Tölt ausprobiert. Den fand ich ziemlich angenehm, muss ich sagen. Also da habe ich so ein bisschen meinen Frieden geschlossen. So, wenn wir über Islandpferde sprechen, dann kommen wir über ein jüngeres Thema nicht so ganz vorbei. Und das ist Thema Blutstutenskandal.
Ja.
Ich wurde oft gefragt, auf Instagram zum Beispiel, ob ich mal was dazu sagen kann. Kann ich nicht, weil ich mich einfach nicht so damit auskenne. Vielleicht müssen wir kurz mal erklären, worum es geht. Ich versuche das mal mit meinen Worten zu sagen und du korrigierst mich, wenn ich falsch liege.
Ja,
sehr gerne. Also, generell geht es darum, dass die Schweineindustrie mit einem für sie begehrten Rohstoff versorgt wird, und zwar dem blutträchtiger Stuten, weil in dem Blut ein Sexualhormon enthalten ist, das in der Schweineproduktion eingesetzt wird, um Zuchtsauen zu synchronisieren.
Mhm.
Wenn nämlich alle Ferkel eines Betriebes zur selben Zeit auf die Welt kommen, dient das natürlich der Arbeitserleichterung und der Effizienzsteigerung und damit natürlich auch der innerbetrieblichen Wirtschaftlichkeit, ne?
Genau.
Habe ich das richtig erklärt?
Ja, also soweit ich informiert bin, ja, genau.
Jetzt ist es so, dass vor etwas mehr als einem Jahr Videoaufnahmen veröffentlicht wurden von einem Hof in Island, bei dem trächtigen Stuten eben besagtes Blut abgenommen wurde, unter sehr erschreckenden Bedingungen.
Ja.
Es fällt mir sehr schwer, das jetzt wiederzugeben, aber wir sind halt in einem Podcast darauf angewiesen, Sachen zu beschreiben.
Ja.
Und es war halt so, dass dieses Pferd in eine Fixierbox kommt und da wird ein Gurt drüber geschnallt, der Kopf wird mit einem Seil hochgezogen und dann kommt die Kanüle in den Hals. Und die Stuten, die sich geweigert haben, wurden mit Holzbrettern und Eisenstangen zum Beispiel in die Boxen getrieben.
Ja.
Also schlimm.
Ja.
Ich kriege auch Gänsehaut gerade, wenn ich darüber spreche. Ja. Jetzt ist es so, dass in den deutschen Medien das Thema sehr groß war.
Mhm. Ja.
Ich weiß nicht, wie es in Österreich war.
Ja, also es ist, ich muss sagen, ich weiß nicht so genau, wie es in Österreich war, aber ich bekomme die Gäste her und die, natürlich war das großes Thema danach. Und ich muss auch sagen, es war nicht nur zwischen den Gästen irgendwie ein Thema, sondern es war die ganze Reit-Community auf Island hat da über nichts anderes mehr gesprochen. Und ich habe mich daraufhin natürlich ein bisschen mehr damit beschäftigt und vorneweg möchte ich natürlich sagen, dass ich das überhaupt nicht für gut heiße. Also ich heiße den ganzen Prozess nicht gut für gut. Auch nicht, was man mit den Schweinen macht in dem Ganzen. Und wir als Farm distanzieren uns natürlich davon, weil wir Pferde züchten, weil wir eben die große Liebe dazu haben oder ist eine Passion dafür. Wir züchten keine Pferde weder für den Blutstutengebrauch noch um sie zu schlachten. Bezüglich dieser Aufnahmen, die wir gesehen haben, die natürlich schrecklich waren, also es ist gar keine Frage. Ich habe mich dann ein bisschen erkundigt mehr so und es waren die Aufnahmen von, es waren eine Handvoll Ställe eben, die da gezeigt worden wurden und ich weiß aber, dass gewisse andere Ställe, die das betreiben, auch die Stuten dahingehend aussuchen, dass die eben vom Charakter her sehr ruhig sind, damit dieser Abnahmeprozess gar nicht erst so eskalieren kann. Ich frage mich aber trotzdem, wozu man sowas machen muss. Also wenn ich jetzt diesen ganzen Prozess anschaue und wie es den Schweinen damit geht, dann frage ich mich auch, natürlich man muss irgendwo ansetzen, aber ich glaube, da haben die Blutstuten, sofern sie nicht in so einer Farm sind, wo sie eben da gezüchtet werden, wie auf diesen Aufnahmen, vielleicht sogar noch um eine Spur das bessere Leben als die Schweine, da die eben ein paar Wochen im Jahr diesen Zyklus durchlaufen müssen und danach quasi frei auf dem Feld stehen und das Pferdeleben leben können, wohingegen die Schweine ja eingesperrt sind und das im Grunde nur, damit wir eben Unmengen an Fleisch haben, die ja sowieso niemand isst. Also ich weiß nicht, warum man sowas überhaupt machen sollte, also so generell. Ja.
Ich habe mich auch gefragt, ob das Geschäft mit dem Blut wirklich so rentabel ist, denn das in Island gewonnene Stutenblut ist ja ausschließlich für den Export bestimmt.
Ja, also das weiß ich jetzt nicht. Ich gehe aber davon aus, dass es halbwegs rentabel ist, weil ich mir sonst nicht vorstellen kann, warum das überhaupt jemand machen sollte. Ja. Ich meine, ich möchte dazu vielleicht noch kurz sagen, weil sehr oft sind ja Gäste zu mir gekommen und haben gesagt, sie wollten nicht nach Island kommen wegen dieser Dokumentation. 95% der Pferdefarmen auf Island haben mit Blutstuten überhaupt gar nichts zu tun. Und die Island-Pferde-Community auf Island hat dann auch sogar einen Hashtag ins Leben gerufen, der geheißen hat I Love Horses, um eben zu zeigen, dass die Isländer das selbst auch nicht gut finden. Also ja. Das denke ich mal, ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Also wir heißen das alle nicht gut.
Ja, das ist definitiv wichtig zu erwähnen, weil ja in der Berichterstattung das ja auch so rüberkommt, als wäre das so eine gängige Praxis vielleicht in Island. Mhm. Was ja natürlich nicht der Fall ist.
Genau, das ist es nicht. Ich muss ja sagen, ich meine, ich habe natürlich gewusst, dass es Blutstuten gibt, auch schon vor dieser Dokumentation, aber ich habe mich jetzt nicht weiter damit befasst, weil mir immer eingebläut worden ist, das ist für die Medikamentenindustrie eben. Und das ist ja nur eine Halbwahrheit. Also dieses Hormon ist natürlich ein Medikament, das gewonnen wird, aber nicht für irgendwie Krebs oder so, sondern für die Fleischindustrie. Und ja, also.
Wenn die Stuten theoretisch tierfreundlich behandelt werden bei dem Blutabnahmeprozess, wie schlimm ist es dann für so eine Stute noch?
Ja, es ist schwer zu sagen natürlich, weil ich jetzt nicht in so ein Pferd reinschauen kann. Allerdings denke ich mal, wenn jetzt dann in diesem ganzen Prozess wegfällt, dass man mit einer Metallstange gezüchtigt wird und dieses Pferd gelernt hat, es steht ruhig und wenn es ruhig steht, dann ist diese Blutabnahme nicht ganz so schlimm, dann denke ich mir, ja, ist wahrscheinlich nicht das Oberschlimmste der Welt, aber es ist unnötig, würde ich jetzt so sagen.
Ich habe auch gehört, dass ja irgendwie im Zuge dessen jetzt ein Maßnahmenkatalog angekündigt wurde. Demnach sei geplant, ein Auswahlverfahren für in Frage kommende Blutstuten zu schaffen, dann das Design der Fixierstände zu überarbeiten, menschliches Verhalten zu überprüfen und mehr Aufklärung zu betreiben. Und man wolle Sicherheitsbeauftragte für den Tierschutz einstellen und Überwachungskameras aufhängen. Was hältst du davon?
Ich muss sagen, dass ich generell gegen das bin. Also ich finde sowieso, dass die Fleischproduktion generell auf der Welt ziemlich fragwürdig ist. Und für mich wäre das jetzt, also ich würde es einfach stoppen, muss ich sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es nötig ist, das weiter zu betreiben, zumal man auch sieht, wie es teilweise zugeht in diesen Farmen.
Das Thema wird sich halt, oder das Problem wird sich halt wahrscheinlich einfach verlagern, ne? Selbst wenn jetzt Island sich davon distanziert, dann gibt es wieder in anderen Ländern Stuten, die dafür herhalten müssen.
Genau, es ist ja bekannt auch, dass es in anderen Ländern eben auch praktiziert wird. Ja, das stimmt, es ist sicher nur eine Verlagerung. Es ist, ja, es wäre sicher, sagen wir so, wenn es jetzt weitergehen muss, nachher sind diese Maßnahmen sicher nicht schlecht.
Wie realistisch ist das denn? Ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand dazu ist, dass solche Sachen halt eingeführt werden, oder ist das einfach nur so, es gab einen Aufschrei und jetzt kommunizieren wir mal was?
Ich würde schon hoffen, dass es realistisch ist, aber ich kann mir schon noch vorstellen, dass das jetzt ein bisschen dauert. Also so wie, ich weiß nicht, wie ich Island halt bis jetzt erlebt habe, sind, glaube ich, so alte Strukturen schwer aufzulösen irgendwo. Aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest die Höfe, die gezeigt worden sind, sicher auf jeden Fall strenger überprüft werden.
Hat denn der Skandal negative Auswirkungen auf euren Reittourismus gehabt? Gingen bei euch die Zahlen runter?
Naja, es war ja quasi Covid. Ja, soweit ich mich erinnern kann. Naja, das war nicht in Covid, das war letztes Jahr. Unser Tourismus hat eigentlich, also gerade letztes Jahr haben wir sehr viele Reisende gehabt. Es war wir haben eigentlich fast zu viele gehabt, wenn man es so sagen kann überhaupt. Wir waren komplett überfüllt, weil eben durch Covid sich noch viele aufgestaut haben. Aber ich habe schon so die Rückmeldung gekriegt, eben gerade von deutschen Gästen, dass sie sich schon überlegt haben, ob sie überhaupt kommen sollen. Und das hat mich schon ein bisschen erschrocken, dahingehend, als dass ich in dieser Community drinnen bin und die Isländer ja selbst erschrocken waren von diesen Aufnahmen oder zumindest die, mit denen ich mich da jetzt umgebe quasi.
Ja.
Und deswegen kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich weiß ja nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es schnell so eine Mentalität, so ein Schwarz-Weiß-Denken, wenn ich das jetzt so vorsichtig sagen darf. So, okay, ich habe das passiert in Island, deswegen reise ich nicht nach Island, weil ich will mich davon distanzieren. Aber man muss einfach ein bisschen differenzierter auf das Ganze schauen, weil wenn du jetzt nicht nach Island reist, deswegen tut es vielleicht aber euch einen Schaden, weil ihr darauf angewiesen seid, weil euer Business sich darauf aufbaut, Reittourismus anzubieten.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich dann im Pferdeverkauf, wenn man jetzt so aufs Schwarz-Weiß-Denken, wenn man darüber redet, kann ich mir vorstellen, dass das darauf dann auch eine Auswirkung hat, eben. Quasi. Denen gebe ich jetzt kein Geld auf die, also im Dahingehend, ja. Ja.
Wie viele Personen können denn eigentlich bei euch auf einer Reittour sein?
Das hängt ein bisschen davon ab, was für eine Tour man bucht. Aber wir schauen, dass wir so ungefähr um die 18 Leute quasi nicht überschreiten, was gerade jetzt in den Post-Covid-Jahren ein bisschen deswegen schwieriger ist, weil so viele Leute eben immer verschoben haben. Aber wir probieren eben, dass wir so um die 18 Leute nicht mehr als das haben. Das hört sich jetzt total viel an, aber man muss da im Kopf behalten, dass wir ja eine freilaufende Herde mit ungefähr 80 Pferden mit haben. Hängt ein bisschen von der Gruppengröße ab natürlich. Und besonders wenn ich jetzt die Touren guide, ich würde die Leute immer aufteilen. Also es sind dann ein paar vor der Herde und ein paar hinter der Herde. Und wirkt dann nicht mehr so viel. Also weil man ja dann quasi aufgeteilt ist und vor allen Dingen auch dieses Bild von diesen laufenden Pferden hat vor einem.
Ich habe auch jetzt nicht gewusst, dass ihr eine freilaufende Herde mit habt, weil ich dachte, das ist einfach halt eine Tour für 18 Leute und alle hintereinander weg, einmal durchs Hochland. Was ist der Sinn dann, also warum hat man eine freilaufende Herde dabei?
Das ist eine ganz alte isländische Tradition, und zwar wir reiten pro Tag zwischen 25 und 45 Kilometer, je nachdem, was man bucht oder welcher Tag der Tour es gerade ist. Und wir wollen ja immer arbeitsfreudige und spritzige Pferde haben quasi, und deswegen brauchen die zwischendrin auch einmal eine Erholung. Und für so ein Pferd ist das schon einmal eine Erholung, wenn es einfach frei quasi mitlaufen kann und nicht einen Reiter tragen muss und nicht tölten muss, weil Tölt, wie ich vorher schon einmal erwähnt habe, sehr viel Energie raubt. Und deswegen wechseln wir die Pferde aus nach 10 bis 15 Kilometer oder was. Dann kommen Paddocks, den reiten wir, da treiben wir alle Pferde rein und dann tauschen wir die Reitpferde aus. Und alle anderen dürfen frei mitlaufen. Die haben das quasi gelernt, und wir haben auch quasi Leute, die die Herde betreuen im Staff, und die kommen dann einfach mit. Ja.
Also Sophie, ich muss sagen, du wächst hier ein ganz neues Interesse
am
Islandpferd in mir.
Na, vielleicht übst du noch und kommst du mal mit.
Ach je. Das ist ja schon gleich Next Level.
Ja, mit den richtigen Pferden schafft man mehr, als man denkt.
Ich muss ja erstmal lernen, wie ich so ein Pferd überhaupt von der Koppel runterkriege, wie ich vorhin gesagt habe. Also ich glaube, ich bin vom Hochland noch weit entfernt.
Ja.
Aber vielleicht können wir zum Abschluss noch ein paar Hinweise für Touristen geben im Umgang mit dem Islandpferd, wenn sie nach Island kommen. Zum Beispiel nennt es nicht Island Pony, es ist ein Island Pferd.
Ganz wichtig. Einige Pferde sind mittlerweile auch schon über dem Pony-Maß, weil die ja immer größer werden. Das hängt auch damit zusammen, dass die mehr zu fressen kriegen heutzutage als früher. Was ich auf jeden Fall gerne noch Urlauber mitgeben würde, ist, wenn man Islandpferde irgendwo am Straßenrand sieht, sehe ich so oft, dass da eben Leute stehen bleiben, was ich total verstehe. Es ist ja irgendwie fast wie der Eiffelturm halt in Paris, so ist das Islandpferd auf Island. Aber bitte einfach nichts füttern. Die Pferde bei uns, die bekommen nur Gras und Heu, und das ist nicht, weil wir so streng sind, sondern einfach, weil dieses Pferd dadurch, dass es ja im Überleben hat müssen früher, ganz einen anderen Stoffwechselkreislauf hat und diese Dinge einfach anders anlegt. Und zu dicke Pferde werden lahm und sehr, sehr krank. Und deswegen bitte nicht füttern, auf jeden Fall.
Und schon gar nicht so ein Stück Zucker geben, wie wir das vielleicht.
Ja, genau. Das ist das Schlechteste überhaupt.
Auf jeden Fall guter Punkt. Die Pferde nicht zu füttern. Sophie, ich danke dir für all deinen Input heute. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere wieder was gelernt hat. Ich habe auf jeden Fall extrem viel gelernt heute.
Das freut mich.
Und wer mehr von deinen Pferden und auch deinem Alltag sehen möchte, für den verlinke ich dein Instagram-Profil mal in der Folgenbeschreibung. Du bist ja auch sehr aktiv auf Instagram.
Genau, danke schön.
Ich danke dir. Hab noch einen schönen Abend.
Danke ebenfalls.
Ciao.
Tschüss.
Falls ihr mehr von meinem alltäglichen Leben in Island sehen wollt, folgt mir gern bei Instagram unter fromisland_withlove und schreibt mir dort auch gern wie immer eure Themenwünsche und empfiehlt den Podcast gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.